Mein Herz singt nur über Jesus. In einer Zeit, in der viele Menschen viel Angst haben, in der ich merke, wie mich manchmal auch die Angst bedrängt, bin ich dankbar, dass ich die Person kenne, die die Liebe in sich selbst ist. Und zu diesem Jesus will ich jetzt beten. Jesus, du stehst über allem. Du bist der König der Könige und nicht einfach irgendein Herrscher, ein Imperator, der uns niederdrückt, uns fertig macht, sondern der gekommen ist in diese Welt, um uns zu dienen, der uns seine Liebe gezeigt hat. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns miteinander Gnade gibst, dass deine große Liebe alle Angst vertreibt, auch die Angst, die uns umgibt, in dieser Zeit, die so chaotisch ist, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, aber wir danken dir, Jesus, dass du derjenige bist, der uns in seine Hand hält. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir Gnade gibst, das rüberzubringen, was du mir aufs Herz gelegt hast und allen, die zuschauen, allen, die hier im Raum sind, Gnade zum Hören. Amen. Wir sprechen momentan in der Predigtreihe über Vision, über das, was Kirche ausmachen soll. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, wo ich Kirche einfach nur irrelevant fand. Langweilig, doof, hatte ich nichts mehr mit zu tun. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Und dann habe ich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt und die hat mich mit zu einer Bibelschule genommen, zu einer Pfingstjugendkonferenz. Und diese tolle Frau ist meine Frau geworden später. Aber sie hat damals... ist sie jedes Jahr nach Wiedenest gefahren zur Pfingstjugendkonferenz. Und da gab es eine Predigt. Und da hat ein Prediger gepredigt über wie Gemeinde sein kann. Also eine Gemeinde, eine Kirche kann eine Stadt verändern. Und er hat über Jerusalem gesprochen, über die Apostelgeschichte gesprochen. Das hat mich begeistert. Und am Ende dieser Predigt hat er zum Gebet eingeladen und ich habe meine Augen geschlossen. Ich hatte den Eindruck, dass Jesus quasi spürbar da ist, vor meinen inneren Augen. Und mich fragt, Jan, willst du mir wieder nachfolgen? Willst du mir nachfolgen und willst du mir dienen? Willst du mir dazu beitragen, dass das wieder Realität wird? Und immer dann, wenn ich frustriert bin, das ist ungefähr 20 Jahre her, immer dann, wenn ich frustriert bin, immer dann, wenn ich am liebsten alles hinwerfen möchte, dann braucht es manchmal diesen Moment, wo man zurückgeht an diesen Moment, wo man ihn gesehen hat. Wo man einen Blick auf Jesus gerichtet hat und man weiß, darum tue ich das. Darum mache ich das. Und wir als Kirche, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, warum machen wir das? Warum sind wir hier miteinander unterwegs? Es gibt ja immer diese Wellenbewegung auch. Dann verliert man so etwas wieder aus dem Blick. Das geht ja auch in der Familie so. Dann hat man in der Familie manchmal Streitigkeiten zwischen Ehepaaren und so weiter. Dann muss man sich manchmal wieder, warum sind wir eigentlich miteinander unterwegs? Dann muss man sich diese Sachen wieder vor Augen führen. Und auch das haben wir bei uns in der Kirche getan. Wir haben mit einem Team von Menschen uns Gedanken gemacht, wie können wir als Gemeinde uns ausrichten für die Zukunft? Wo soll es hingehen? Und deshalb unsere Predigtreihe, unsere Vision begeistert in die Zukunft. Wir haben das so formuliert, wir wollen Menschen für Jesus begeistern und gemeinsam Gottes Perspektive für unser Leben entdecken. Wir haben erlebt, dass die Begegnung mit Jesus Christus unserem Leben einen tiefen Sinn und eine klare Ausrichtung gibt. Daher wollen wir Menschen für Jesus begeistern. Gemeinsam möchten wir uns auf Grundlage der Bibel dabei unterstützen, Gottes Perspektive für unser Leben zu entdecken. Mach dich mit uns auf den Weg. Also, wir sind Menschen, die darauf angelegt sind, Gott zu entdecken. Das ist das Allerwichtigste im Leben, Gott zu entdecken und seine Liebe zu entdecken und da tiefer hineinzuwachsen. Und dann haben wir am vorletzten Sonntag über die Beziehungen nachgedacht. Wo erleben wir in unserer Kirche Beziehungen? In der Zukunft auch, hoffentlich. In Gottesdiensten, in Kleingruppen und Dienstgruppen. Und darüber haben wir gesprochen. Am letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, wie wir Menschen fördern wollen. Wo das vorkommt. Besonders auch die junge Generation. Und heute soll es darum gehen, dass wir eine Sendung haben. Wir wollen diese Welt lieben. Wir wollen die Welt miteinander in den Blick nehmen. Das ist unsere Sendung. Wir wollen Menschen für Jesus begeistern und gemeinsam Gottes Perspektiven für unser Leben entdecken. Und als Kirche ist uns deshalb Folgendes wichtig. Das Erste. Uns ist ein missionarischer Lebensstil wichtig. Das bedeutet, mit dem eigenen Leben anderen Menschen ein Vorbild zu sein? Wie können wir das miteinander leben, jeder Einzelne? Dass wir biblische Werte leben. Werte ist das Wichtigste im Leben. Was sind unsere Werte? Daran richtet sich alles aus. Wir wollen eine missionarische Haltung fördern. Wir wollen der Not der Menschen begegnen und auch die weltweite Mission Gottes im Blick behalten. Wir sind nicht nur hier für uns vor Ort, sondern wir wollen auch die weltweite Mission fördern, unterstützen nach Kräften. Der weitere Punkt ist, wir übernehmen Verantwortung in unserer Welt oder in unserer Umwelt. Das tun wir, indem wir Gemeinden gründen wollen. Das tun wir dadurch, dass wir ein Gemeindezentrum sind, wo wir auch andere, kleinere Gemeinden unterstützen wollen, durch das, was wir hier erlebt haben, wo wir die Gemeinden einladen wollen, hier auch bei uns anzudocken und miteinander unterwegs zu sein, auch mit anderen Gemeinden in der Region. Das wollen wir tun, indem wir diakonisches Handeln fördern und das auch umsetzen praktisch. Apostelgeschichte 6 steht da im Hintergrund. Das war in der ersten Gemeinde die natürliche Folge. Die Menschen haben ihr Geld zusammengelegt und das Geld wurde eingesetzt, um den Witwen zu dienen, den Armen der damaligen Zeit. Wir wollen Verantwortung in unserer Stadt übernehmen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit fördern. Wir wollen Einfluss nehmen in Politik, in Wissenschaft, in Wirtschaft, Kultur und im öffentlichen Leben, im öffentlichen Dienst. Darum soll es gehen. Wir sind nicht für uns selbst da, als Gemeinde, als Kirche. Wenn Kirche nur noch sich selbst im Blick hat, dann verliert sie den Fokus. Dietrich Bonhoeffer hat es so wunderschön ausgedrückt. Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Sie muss an den weltlichen Aufgaben des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen. Nicht herrschend, sondern helfend und dienend. Sie muss den Menschen aller Berufe sagen, was ein Leben mit Christus ist, was es heißt, für andere da zu sein. Sie wird die Bedeutung des menschlichen Vorbilds nicht unterschätzen dürfen, nicht durch Begriffe, sondern durch Vorbild bekommt ihr Wort Nachdruck und Kraft. So hat Bonhoeffer das wunderbar ausgedrückt. Wir sind für andere da, für die Menschen, die uns umgeben, für diese Stadt, für dieses Land. Und wir orientieren uns dabei an Jesus Christus immer wieder neu, der auch diese Sendung vorgelebt hat, der sich erniedrigt hat, der hineingegangen ist in diese Welt, die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat. Jesus hat uns als Christen nicht berufen, einzeln und allein ihm nachzufolgen, sondern er hat uns in eine Gemeinschaft hineingestellt. Und diese Gemeinschaft ist dazu berufen, das Reich Gottes voranzubringen und damit Frieden und, ja, ich werde da gleich noch was zu sagen, Shalom ist das hebräische Wort, Heil, Gesundheit, Wohlbefinden in diese Welt hineinzubringen, als Vorbote dessen, was Gott vorhat in dieser Welt. Und wir leben als Christen ja manches Mal so mit zwei Fehlern. Auf der einen Seite versuchen wir uns als Christen manchmal von der Welt so abzusondern, mit der Welt gar nichts mehr zu tun haben. Und auf der anderen Seite, der andere Fehler ist, dass man sich der Welt anpasst. Dazu werde ich heute einiges sagen. In unserem Predigttext. Beides sind Gefahren für Kirche. Beides sind Stolpersteine für Kirche. Auch in der Kirchengeschichte in den letzten 2000 Jahren immer wieder gewesen. Auf der einen Seite sich abzusondern, mit den Menschen da draußen nichts mehr zu tun zu haben, nur noch frömmer am frömmsten zu werden und alles Mögliche an frommen Turnübungen zu machen. Aber es erreicht keinen Menschen mehr. Es verändert keinen Menschen mehr. Und das andere ist, so nach dem Motto, man passt sich an. Das ist die andere große Gefahr. Und das möchte ich auch deutlich machen anhand des Predigttextes für den heutigen Sonntag. Das ist ein Text, der ermahnt, ein prophetischer Text, eine Ermahnung an das Volk Gottes aus dem Propheten Jeremia. Jeremia lebte im Südreich Israels, das Nordreich war schon längst untergegangen wegen ihrer Gottlosigkeit. Aber auch jetzt im Südreich, in Judäa, gab es Probleme und die Feinde standen vor der Tür und es gab falsche Propheten, die sagten, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber Jeremia sagte doch, es wird nicht so einfach werden. Jeremia 29. Die Verse 4 bis 14. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eurer Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so wird es auch euch wohlgehen. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träumer, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Soweit Gottes Wort. Dieser alte Text, der ist vergleichbar mit vielen Situationen oder vielen Stellen in unserem Leben heute. Das Volk ist weggeführt worden nach Babylon. Das war eine Weltstadt, das war eine Metropole, das war ein Moloch. Viele, viele unterschiedliche Völker hatten sie unterworfen. Das war ein Schmelztiegel. Wie soll man sich da verhalten, wenn man da so hingeführt wird als kleines Völkchen, unterworfen von so einer Weltmacht? Da gibt's so viele Ansichten, so viele religiöse Vorstellungen, so viele unterschiedliche moralische Vorstellungen, was jetzt richtig ist und was nicht richtig ist. Und was soll ich jetzt tun? Was sollen wir tun? Wie sollen wir als Gottes Volk verhalten? Wie sollen wir uns als Gottes Volk in dieser Kultur verhalten? Und auch in unserer Gesellschaft ist es heute nicht so einfach, da einen Konsens zu finden. Was ist denn jetzt überhaupt noch wahr und was ist nicht wahr? Was ist falsch, was ist gut, was ist böse? Ist das nicht alles relativ? Auch in unserer Kultur gibt es da einige Parallelen. Die Existenz des Volkes Gottes ist bedroht, wenn man sich dem einfach so hingibt. Wenn man da einfach so mitmacht. Das war damals auch so. Wie reagieren wir auf unsere Umwelt, auf die Welt, die uns umgibt? Wie reagieren wir auf eine Stadt, die uns umgibt, die so ganz anders tickt, als das, was unseren Werten entspricht? Sollen wir uns einfach einigeln und abgrenzen und mit denen da draußen nichts mehr zu tun haben? So uns selbst bewahren, mich selbst bewahren, dass ich es ja irgendwie in den Himmel schaffe? Ach Herr, oh Herr, mach Ende mit aller unserer Not, singt man dann. Das Volk Gottes war bedroht. Es war bedroht, in der Geschichte unterzugehen. Es gab damals mehrere Möglichkeiten für Siegermächte, unterdrückte Völker oder besiegte Völker wie man mit denen umgehen konnte. Das erste war, man konnte die Völker vertreiben. Das war die erste Möglichkeit. Das Problem war, es gab sehr, sehr, sehr viel Widerstände und sehr, sehr viel Druck, wenn man so ein Volk vertreibt. Die zweite ist das so unterwerfen. Man knechtet das Volk einfach. Das ist die zweite Möglichkeit. Es erzeugt aber Widerstand. Die perfideste Form ist, sie in die eigene Kultur hineinzunehmen und sie darin so verwässern zu lassen. Assimilation nennt man das. Man wird aufgesogen in diese viel größere, beeindruckende Kultur. Und das hat Babylon gemacht. Das haben die Babylonier gemacht. Sie haben die Eliten des Volkes genommen, haben sie nach Babylon geführt. Daniel ist ein gutes Beispiel dafür. Sie haben neue Namen bekommen, sie haben die Kultur bekommen, also sie mussten die ganze Kultur dort aufnehmen. Sie sind in die Strukturen mit eingebaut worden. Daniel zum Beispiel hat den Namen Belsazar bekommen, das heißt, mein Gott ist Bel. Und das war ein jüdischer junger Mann. Und er durfte dann dort die Speisen genießen und er durfte die Kultur genießen und er war beeindruckt. Aber er hat gesagt, also Daniel ist ein Beispiel dafür, wie man sich abgrenzt auch in dieser Kultur. Und Gott sagt zu seinem Volk, ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr in dieser Situation nicht untergehen, sagt Gott seinem Volk zu, sondern ihr werdet mehr werden. Und das war ja die Bedrohung von den Babyloniern. Sie haben ja versucht, das andere Volk weniger werden zu lassen, indem sie aufsogen, sich vermischten und damit das Volk Israel von der Bildfläche verschwinden würde. Eine Nation, wenn die intellektuelle Spitze die eigene überlegene von der eigenen, wenn die intellektuelle Spitze von Volk Israel aufgesogen wird, dann verliert dieses Volk seine Identität. Eine Nation verliert die Identität, weil sie keine Möglichkeit mehr hat, eine eigene Perspektive auf ihre Sicht zu entwerfen. Das haben viele Diktaturen und viele autoritäre Staaten versucht. Und deshalb dieser Schlüsselvers, Vers 6, wo es heißt, baut Häuser und wohnt darin, Vers 5 schon, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, jetzt Vers 6, nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, nehmt eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Das ist die Verheißung. Wenn das Volk Gottes sich mit den Babylonern vermischen würde, dann würden sie weniger werden. Wenn sich das Volk Gottes mit der Kultur von Babylon vermischt, dann werden sie weniger, dann werden sie ihre Identität verlieren, dann werden sie ihre Kraft verlieren. Und das ist auch die Gefahr von Kirche heute, dass wir uns von den Werten, die uns umgeben, einlullen lassen, dass wir sie ungefiltert übernehmen. Du kannst in Babylon aufgehen, du kannst in Babylon Karriere machen, kannst da Geld verdienen, du kannst ein tolles Haus bauen, du kannst alles für dich haben wollen. Und die zweite Bedrohung, die das Volk Israels damals hatte, waren diese falschen Propheten. Dafür reicht es nur ein Kapitel vorher zu schauen, in Jeremia 28. Da ist die Rede von einem Hanania. Hanania hat so gesagt, ich habe auch ein Wort von Gott. Und er hat ein Joch von der Schulter von Jeremia runtergenommen, hat es zerbrochen und hat gesagt, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe zwei Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen. Also er hat gesagt, Jeremia stand da mit einem Joch auf den Schultern, das sollte ein Symbol sein, ein prophetisches Zeichen. Hanania hat gesagt, dieses Joch zerbreche ich nach zwei Jahren Schluss. Zwei Jahre nur. Da stehen also zwei Aussagen. Beide stehen da mit dem Brust in Überzeugung. Hier spricht der Herr, haben beide gesagt. Nicht 70 Jahre, sondern zwei. Was heißt das also? Das heißt doch, ach, lasst euch doch gar nicht so doll auf diese Babylonier ein. Es wird nur eine kurze Sache sein, ein kurzes Intermezzo. Dann seid ihr wieder zurück. Lasst euch da gar nicht drauf ein. Lasst euch nicht auf diese Stadt ein. Lasst euch nicht nieder in dieser Stadt. Ihr werdet nächsten Sommer wieder zurück sein oder vielleicht in zwei Sommern. Ihr könnt hier einfach alles schön einpacken, eine Decke drüber machen und in zwei Jahren seid ihr wieder da. Das war die Perspektive, die diese falschen Propheten genannt haben. Bleibt einfach in eurer Subkultur. Bleibt da drin und freut euch, aber lasst euch nicht auf diese Sache ein. Es wird nicht lange sein. Und Gottes Antwort ist völlig anders. Er sagt, geht in diese Stadt hinein. Baut dort Häuser. Wer ein Haus baut, baut das in der Regel nicht für eine Woche oder für ein Jahr. Man macht das in der Regel für länger. Wenn man sagt, hier möchte ich mich niederlassen, da fange ich an, Häuser zu bauen. Es soll geheiratet werden, es sollen Kinder gezeugt werden. Also da lässt man sich richtig ein auf diese ganze Kultur. Und Gott sagt, sucht der Stadt Bestes. Und hier im Urtext steht nicht einfach der Superlativ von gut, also gut, besser, am besten, sondern hier steht ein Nomen, nämlich das hebräische Wort Shalom. Gott sagt, wir sollen den Shalom suchen. Und das ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern es ist viel, viel umfassender. Damit ist Frieden gemeint, Heil, Wohlergehen, Unversehntheit, einer der umfassendsten Begriffe für, also so ist es einfach nur himmlisch. Gott sagt es also, sucht das Beste der Stadt. Und wenn diese Stadt Frieden hat, dann habt ihr Frieden. Und übertragen auf uns als Christen heute bedeutet das, such es der Stadt Bestes und bete für sie. Das heißt, dass wir grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber dem Staat, der Gesellschaft und unserer Kultur haben. Nicht einfach uns davon abgrenzen, auch nicht alles darin aufzugehen, aber eine grundsätzlich positive Haltung. Wir suchen das Beste für die Stadt Oldenburg. Wir suchen das Beste für die Region, weil Gott uns hier für eine gewisse Zeit hingestellt hat. Unsere ewige Heimat. Das ist das gemeinsame Ziel. Gott schickt sein Volk also hin in diese Stadt, die so voll in Babylon, die so voller Götzendienst war, voller Hurerei, voller Gewalt und voller Unterdrückung und sagt, suche das Beste für diese Stadt. Such den Frieden. Das sind doch eigentlich die Unterdrücker, das sind diejenigen, die Feinde. Da würde man ja erwarten eigentlich, dass Gott sagt, grenzt euch ab, macht euch vielleicht zu so Schläfern, dass ihr am besten ganz gezielte Attacken gegen den Feind fahren könnt. Das ist menschlich, wäre das logisch. Aber Gott sagt das was anderes. Er sagt, suchet der Stadt Bestes und damit betet sogar noch für die Stadt. Geht da rein, dient dieser Stadt. Das ist der Ort, wo Gott euch jetzt in den nächsten Jahren gebrauchen wird. Das ist unsere Vision, das ist unser Traum, dass wir dieser Stadt dienen. Und da ist die Frage, wie kann das sein? Wie kann das passieren? Und da kann auch unser Predigttext uns helfen. Da ist nämlich die Rede in Vers 4 und in Vers 14 von zwei Städten. Auf der einen Seite ist Jerusalem, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt lassen habe. Also, das ist das eine. Hier geht ihr weg. Ihr geht nach Babylon, aber ihr werdet auch zurückkommen. Vers 14 heißt es, ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus den Völkern und so weiter. Ich will euch wieder an diesen Ort, nämlich Jerusalem, zurückbringen. Das sind also zwei Orte. Der eine Ort ist der Ort, wo wir aktuell leben. Die Stadt, wo wir aktuell sind, nämlich Babylon. Und auf der anderen Seite die Stadt, nach der wir uns sehen, nämlich Jerusalem. Da wollen wir wieder hin zurück. Das ist der Sehnsuchtsort, auch für die Juden nach der zweiten Katastrophe gewesen im ersten Jahrhundert, als die Römer Jerusalem platt gemacht haben. Alle Juden zerstreut worden sind. Jerusalem blieb der Sehnsuchtsort. Er ist der Sehnsuchtsort damals gewesen und auch bis zur Neugründung von Israel und so weiter, was in diesem Jahrhundert alles passiert ist. Danach haben sich die Juden gesehnt, sie wollten dahin wieder zurück. Sie haben jeden Tag in diese Richtung gebetet. Sie haben immer Richtung Jerusalem gebetet. Diese beiden Städte spielen in der Bibel eine ganz zentrale Rolle, immer wieder. Jerusalem und Babylon. Jerusalem ist die Stadt Gottes und Babylon ist die gottlose Stadt. In der Offenbarung wird sie die Hure Babylons genannt. Und am Ende kommt ein neues Jerusalem herunter aus dem Himmel. Und Gott sagt hier also sinnbildlich, geht in diese Stadt hinein, sucht ihren Frieden. Das ist nicht das Ende, ihr werdet zurückkommen, ihr habt eine Perspektive. Darum könnt ihr jetzt den Menschen in dieser Stadt dienen, weil es nämlich nicht zu Ende ist mit euch. Ich habe Hoffnung für euch. Ich habe gute Gedanken über euch. Das ist die Hoffnung. Es ist ein Zurückkommen zu Gott. Wir dürfen zu Gott zurückkommen. Das ist die Verheißung für sein Volk. Ihr werdet mit mir Gemeinschaft haben. In der Offenbarung heißt es dann, die Hütte Gottes, das Zelt Gottes bei den Menschen. Wir werden mit Gott diese Gemeinschaft leben. Das ist unsere Hoffnung. Ihr habt jetzt den Auftrag für einige Jahre. Setzt euch ein, sucht den Frieden. Das ist nicht ein einfaches Aushalten, Durchhalten, Maul halten. Das wäre passiv. Es ist eine Zwischenzeit, in der ihr euch auch schon für Frieden einsetzt. Gestaltet diesen Frieden. Hier ist ein Ort, wo ich euch mehren will. Wie können wir das übertragen und vielleicht noch etwas besser verstehen für uns heute? Da mag uns ein Text aus der Bergpredigt helfen, aus Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5. Versteht ihr das? Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr Jünger, ihr seid eine Stadt auf dem Berg. Oben. Ihr leuchtet. Lasst euer Licht vor diesen Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was bedeutet das im Kontext damals? Das bedeutet nicht einfach nur ein Vorbild zu sein, sondern es bedeutet, dass man auch zur Tat schreitet, dass man auch etwas Gutes tut, dass man den Menschen dient. Diese Stadt auf dem Berg existiert inmitten einer anderen Stadt. Nur so macht dieses Bild ja überhaupt Sinn. Es gibt eine Stadt unten und es gibt eine Stadt oben. Ihr seid die Stadt auf dem Berg. Um euch herum leben doch die anderen Menschen, die euch sehen sollen. Die sollen, was ist das für eine Stadt da oben? Was ist das für eine herrliche Stadt? Das ist das Bild. Jesus sagt nicht, das ist einfach nur irgendwann in der Zukunft, sondern das ist jetzt schon. Jetzt schon seid ihr die Stadt auf dem Berg. Jetzt schon seid ihr die Leute, wo die Menschen, die unten sind, hinschauen sollen. An euch sollen sie etwas vom Reich Gottes erkennen. An euch sollen sie etwas sehen von der Herrlichkeit, von der Schönheit Gottes. Beide Städte existieren nebeneinander. Ihr sollt inmitten der großen Stadt Babylon eine Stadt auf dem Berg sein. Und so soll das Volk Gottes in der damaligen Zeit eben auch eine Stadt auf dem Berg sein. Sie soll sich zum Wohl und zum Frieden einsetzen. Und das ist, wenn wir das jetzt auf unsere Zeit heute übertragen, der Punkt, warum wir sagen, wir wollen Menschen diese tolle, frohe Botschaft rüberbringen. Als Gemeinde. Wir wollen Menschen durch einen missionarischen Lebensstil erreichen. Missionarisch bedeutet nicht einfach irgendwie alle Leute dicht zu quatschen oder was weiß ich was, sondern wir leben aus dem inneren Bewusstsein heraus. Wir sind nicht für uns selbst in dieser Stadt. Wir sind da, um den Menschen zu dienen, um sie zu lieben. Wir haben die Not der Mitmenschen im Blick und wir wollen nach Lösungen suchen. Wir wollen uns einsetzen, damit die Not in dieser Stadt, damit die Not in diesem Land weniger wird. Wir wollen uns einsetzen, dass weltweit diese frohe Botschaft sich ausbreiten kann. Dass wir als weltweite Kirche eine Stadt auf dem Berg sein können. Das hat die Kirche übrigens die letzten 2000 Jahre auch immer wieder getan. Aus diesem Bewusstsein heraus gelebt. Dieser Text aus Jeremia hat Kirche immer wieder motiviert zu sagen, wenn wir uns an einem Ort treffen, wenn wir eine Kirche bauen, eine Kathedrale bauen, dann bauen wir auch daneben ein Hospiz. Dann bauen wir einen Ort, wo Armen und Waisenkindern gedient wird. Das ist die DNA von Kirche. Nicht einfach nur ein Ort, wo man sich sonntags trifft und das war's dann, sondern Verantwortung zu übernehmen. Als die irisch-schottischen Mönche losgezogen sind, als sie ihre kleinen Zellen gebaut haben, in Süddeutschland, ganz viele Orte, haben sich dort getroffen zum Beten und haben dann versucht, diese Menschen dort zu erreichen. Die haben gesellschaftsrelevant gedacht. Das ist Teil der DNA von Kirche. Wir wollen unsere Gesellschaft zum Positiven, zum Frieden, zum Shalom hin verändern. Wir sind keine Kriegstreiber. Wir sind nicht intolerant. Wir lieben Menschen, auch wenn sie nicht unsere Werte teilen. Auch wenn wir in ihren Augen doof und fromm und was weiß ich was sind. Wir lieben euch trotzdem. Das ist die DNA von Kirche. Du kannst mich schlagen auf die eine Seite. Ich werde dir meine andere Seite auch noch hinhalten. Das ist DNA von Kirche. Und dieser Text kann uns somit ein Visionstext sein. Gott hat gute Gedanken über uns. Er hat einen Auftrag für uns im Hier und Jetzt. Wir sind nicht einfach nur ein Sklavenvolk, sondern wir haben zwei Aufträge. Das eine ist, den Frieden zu suchen und zu beten. Und da, wo wir uns im Gebet vereinen, da beten wir, dass der Arm Gottes sich anfängt zu bewegen in einer Region. Ist uns das bewusst? Da, wo wir sind, wo wir beten, kommt das Reich Gottes. Hast du diese Perspektive mal gehabt, was deinen Arbeitsplatz betrifft? Da, wo du arbeitest, ist Reich Gottes. Wenn du betest für deine Kollegen, wenn du betest für, dass ihr gute Aufträge bekommt, wenn du betest dafür, dass du, keine Ahnung, was coole Ideen hast, was, weil ihr irgendwelche Probleme lösen müsst. Das Reich Gottes kommt da hinein. Und Frieden soll entstehen. Wohl. Übertrage auf uns. Ich möchte, dass ihr sucht und betet für Oldenburg. Dass ihr euch niederlasst und einbringt und euch für den Frieden, das Heil und das Wohlbefinden dieser Stadt betet. Wir tragen Verantwortung. Wir tragen Verantwortung auch für diese Region. Es gibt Orte um Oldenburg herum, wo es keine Freikirchen gibt. Da gibt es zwar noch Häuser, wo sich vielleicht auch noch mal ein paar Leute treffen, aber keine lebendigen Kirchen mehr. Um Oldenburg herum gibt es diese Orte. Sollen wir uns zusammen da eins machen, dafür zu beten, dass Gott hier sein Reich baut um Oldenburg herum? Dass Gemeinden gegründet werden um Oldenburg herum? Dass wir schauen, wo ist Not in dieser Stadt und wo können wir uns auch praktisch einbringen? Gab es viele Initiativen in den letzten Jahren. Ob wir im Gefängnis gewesen sind, ob wir bei den Obdachlosen waren, bei den Flüchtlingen. Viele Aktionen, die wir miteinander in dieser Haltung gelebt haben. Wo eine Not war und wir gesagt haben, da wollen wir uns einbringen. Da legen wir Geld zusammen, da legen wir Kraft zusammen. Und da wollen wir dieser Stadt dienen, wollen wir den Menschen dieser Stadt dienen. Wir setzen uns auch für den sozialen Frieden ein in dieser Stadt. Wir sind gegen Rassismus. Wir sind nicht dafür, dass Menschen hier auseinandergehalten werden oder so, sondern wir sind dafür, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen, die in dieser Stadt leben, friedlich miteinander leben können. Und wenn wir in der Wirtschaft arbeiten, dann suchen wir nicht in erster Linie unseren eigenen Vorteil, unsere Karriere, unser volles Bankkonto, sondern wir arbeiten, dass es allen besser geht. Das ist unser Ziel, unsere Ausrichtung. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir unsere Werte dieser Stadt anpassen. Es gibt Dinge, wo wir sagen, entspricht nicht unseren Werten. Und das dürfen wir auch sagen, glaube ich. Gottes Volk ist nun mal anders. Aber was Gott sagt hier in diesem Text ist, nutze deinen Unterschied, um dieser Stadt zu dienen. Was ist denn eigentlich anders an dir? Was ist anders an uns? Wir glauben an einen Gott, der alle Menschen liebt. Das ist der Unterschied. Wir glauben, dass Gott die ganze Welt erlöst hat. Alle. Jeder Mensch ist gemeint mit dieser rettenden Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle Erlösung erleben. Gott will diese Menschen und diese Welt retten. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Fakt ist auch, nicht jeder nimmt das an. Nicht jeder Mensch lässt sich einladen zu Jesus. Und es gibt eine Trennung nach unserem Verständnis zwischen die sich an der Frage entfaltet, wie bist du mit meinem Sohn Jesus Christus umgegangen? Das wird der Vater uns eines Tages fragen. Was hast du gemacht mit Jesus? Und C.S. Lewis hat es so wunderbar ausgedrückt. Am Ende werden wir zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen haben. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Das hat C.S. Lewis sehr krass auf den Punkt gebracht. Und wir als Christen sind diejenigen, die gesagt haben, Gott, dein Wille geschehe. Und Menschen, die sich von dieser frohen Botschaft leider nicht erreichen lassen. Menschen, die sagen, nein, mein Wille soll geschehen, nicht dein Wille, Gott. Jesus sagt, sie sind schon verloren. Sagt er im Johannesevangelium. Wer nicht glaubt, ist schon verloren. Jetzt schon. Und unsere Leidenschaft ist, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen diese frohe Botschaft in ihrem Leben als für sich passiert, existenziell in Anspruch nehmen können. Darum geht's. Das ist unser Auftrag. Das in Wort und Tat zu tun. Wir dienen in dieser Stadt, in der wir jetzt leben, weil wir eine Hoffnung und eine Zuversicht haben, dass hier und jetzt noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und dass hier nicht das Ende unserer Existenz ist. Und da jetzt wieder der Brückenschlag zu Jeremia, 29, Vers 14, wo es heißt, dass er uns wieder an den Ort zurückbringen will. Wir als Christen, wir als Gemeinde leben aus dieser Hoffnung heraus, dass wir bestimmt sind für das neue Jerusalem. Wir sind bestimmt für diese Gemeinschaft, diese ewige Gemeinschaft mit Gott, in der wir jetzt schon leben dürfen. Wenn wir sterben eines Tages, wenn wir körperlich sterben, ist es nur ein Hinüberschreiten in eine neue Wirklichkeit. Aber an unserer Beziehung zu Jesus ändert das nichts. Wir sind jetzt schon maximal von ihm geliebt. Wir können jetzt schon Gemeinschaft mit ihm leben. Und das wird danach nur noch, ja, genauso sein eigentlich. Also wir werden das vielleicht sehen oder so. Aber das ist nicht, dass wir dann nochmal irgendwie neu bekehrt werden. Wir sind einfach jetzt schon mit Jesus verbunden als Glaubende. Und Jesus hat uns diese Hoffnung, dass wir das auch körperlich und weiter existenziell erleben, zum Ausdruck gebracht im Johannesevangelium, wo er sagt, euer Herz erschrecke nicht. Das können wir als Christen in dieser jetzigen Zeit gut gebrauchen, oder? Keine erschreckten Herzen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Jesus hat seinen Jüngern das gesagt. Ich gehe schon mal voraus. Ich baue euch diese Stadt. Und in dieser Stadt wird es viele Wohnungen geben. Ich werde euch ein herrliches Haus bauen, wo wir Gemeinschaft leben aus unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Rassen. Rassen habe ich vor kurzem gehört. Ethnien. Ich bin ja lernfähig und es fällt mir gerade ein, dass ich spreche nicht mehr von Rassen, sondern von Ethnien. Und die Jünger haben es damals nicht genau gerafft. Da fragten Thomas, wie soll denn das gehen? Herr, wir wissen nicht, wo wir hingehen sollen. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt dann diesen unfassbar wichtigen Satz. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das ist unsere Hoffnung. Weil wir diesen Weg gegangen sind, rauf in diese neue Stadt, in diese Stadt auf dem Berg, durch Jesus, haben wir jetzt diese Hoffnung in dieser Stadt, in der wir jetzt leben, in Oldenburg oder um Oldenburg herum, zu dienen, zu lieben, nicht zu herrschen, sondern wir haben ein Vorbild in Jesus. Und wir wollen das als Kirche wieder miteinander in den Blick nehmen. Auf der einen Seite die Diakonie und auf der anderen Seite die Evangelisation, die Hand in Hand unterwegs sind. Diakonie ohne Evangelisation ist ziellos und Evangelisation ohne Diakonie ist fruchtlos, hat mal ein Mensch zu diesem Thema gesagt, nämlich Wichern, ein Mensch, der das zusammengebracht hat. Diakonie ohne Evangelisation ist ziellos und Evangelisation ohne Diakonie ist fruchtlos. Das ist nicht etwas für einige fromme Superstars. Und bitte sag nicht, ich habe nichts zu geben, habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, sondern du hast Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen, sie einzusetzen. Und manche Kirchen und Gemeinden fördern diesen Mythos, indem sie Exzellenz so sehr betonen, dass Menschen mit durchschnittlichen Talenten zögern, sich zu engagieren. Auch diese kritische Frage müssen wir uns stellen. Traut man sich hier bei uns mitzumachen? Und wenn du ein Christ bist, wenn du Teil dieser Kirche bist, dann frag dich doch mal, wie hat Gott dich denn erreicht? Indem er dich überwältigt hat? Indem er dich niedergedrückt hat? Oder unfassbar beeindruckt hat? Nein. Jesus hat seine Machtposition aufgegeben und er hat dir und mir gedient. Nicht indem er uns verurteilt hat, sondern indem er das Urteil auf sich nahm. Und dieser gleiche Geist, der lebt jetzt in uns. Dass wir so in dieser Haltung dieser Welt dienen, mit dem Ziel, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Also liebe FCG, Oldenburg, lass dein Licht leuchten vor den Leuten dieser Stadt, vor den Menschen in dieser Region, in dieser Welt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst uns miteinander das Beste dieser Stadt suchen, jeder Einzelne und wir als Kirche zusammen. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen und zu beten.